SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Alexander Winkler.
Wenn die aktuelle Rallye so weitergeht, dann wird die Kryptowährung Bitcoin spätestens am Wochenende die nächste Schallmauer durchbrechen. Dann wird ein einziger Bitcoin mehr als 40.000 US-Dollar wert sein. Schon seit dem Sommer erlebt die digitale Währung einen spürbaren Aufwärtstrend. Seit kurz vor Weihnachten geht der Kurs dann aber geradezu raketenhaft nach oben. Aber woran liegt das? Das habe ich Philipp Sandner gefragt. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance und leitet dort auch das Blockchain Center. Herr Sandner, wie lässt sich denn dieser aktuelle Bitcoin-Hype nun erklären?
Der Preis bildet sich in Kapitalmärkten immer als Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Und es ist so, dass das Angebot bei Bitcoin ja relativ stabil ist. Gleichzeitig ist es ja sogar noch gekürzt worden im Mai. Also der Algorithmus hat sich im Mai planmäßig verändert. Seitdem gibt es zunehmend weniger Bitcoins. Und gleichzeitig ist es so, dass die Nachfrage sich erhöht aus verschiedenen Gründen. Und dann steigt im Ergebnis natürlich der Preis.
Sie sagen, die Nachfrage steigt. Von wem?
Das sind zum Teil natürlich Privatinvestoren auf der gesamten Welt, schon seit Jahren. Aber was jetzt neu ist, ist, dass noch verschiedene Arten von Firmen hinzukommen. Nämlich erstens Finanzdienstleister wie PayPal, die ihren Kunden das Bitcoin-Investieren ermöglichen. Dann zweitens, in Amerika gab es die ersten Firmen, die Teile ihres US-Dollar-Kontostands in Bitcoins getauscht haben aus Angst vor Inflation. Und dann natürlich auch professionelle Investoren, also Vermögensverwalter, Banken und Ähnliches. Also das kommt eben alles zusammen und unterm Strich mal drunter geschaut, nachvollziehbar, hat es zu steigenden Preisen geführt.
Wenn Sie sagen, Banken bieten auch mehr Produkte für Privatanleger, welche Möglichkeiten gibt es da mittlerweile?
Wenn Sie als Privatinvestor in diesen Bereich einsteigen können, dann gab es vor einigen Jahren also wirklich nur skurrile Kryptobörsen, allen voran bitcoin.de in Deutschland zum Beispiel und überall auf der gesamten Welt. Dann hat sich begonnen, dieser Bereich aufzufächern. Ja, inzwischen gibt es eine kleine flotte Fintech-Firma aus Berlin. Dann gibt es die altehrwürdige Börse Stuttgart. Dann gibt es zig weitere Börsen. Und Sie haben es vorweggenommen, es gibt Zertifikate, ETFs, wo quasi die Bitcoins von einer professionellen Firma verwahrt werden. Und der Anleger kauft sich die Bitcoins mit einer ganz normalen Brokerage-Lösung per Online-Banking und der Wertpapier-Kennnummer ins Portfolio. Also da gibt es inzwischen eine Vielfalt von Möglichkeiten, die natürlich allesamt Kanäle sind, wo Geld in das Kryptowährungsökosystem hineinströmt. Das ist faktisch die Nachfrage und die führt dann zu steigenden Preisen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Entwicklung jetzt durchaus noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate weitergeht.
Dann spinnen wir doch einfach mal rum. Sind 100.000 Dollar für den Bitcoin realistisch?
Also ich bin der Meinung, ja. Die Frage ist aber immer nach dem Zeitpunkt. Also sowas passiert sicherlich nicht in den nächsten Wochen und Monaten, sondern das wird vielleicht Jahre dauern, aber jetzt auch nicht unendlich viele Jahre. Also ich könnte mir vorstellen, dass 100.000 US-Dollar pro Bitcoin Ende nächsten Jahres, also in ungefähr 24 Monaten, durchaus erreicht werden können. Spricht relativ viel dafür.
Jetzt gab es doch aber schon vor ziemlich genau 3 Jahren schon mal so einen Hype um den Bitcoin. Damals stieg der Kurs in kürzester Zeit auf fast 20.000 Dollar, nur um danach abzustürzen, zwischenzeitlich auf unter 4.000 Dollar. Ist so ein Absturz nicht dieses Mal auch zu erwarten?
Also niemand kann in die Zukunft schauen. Das wäre natürlich wunderbar. Deswegen kann man solche Fragen nur ganz schwierig beantworten, ehrlich gesagt. Meine Meinung ist, dass ein Verfall wie damals, also bis auf 4.000 US-Dollar, nie wieder passieren wird. Ich glaube eigentlich eher, dass der Bitcoin eigentlich quasi nicht mehr unter 20.000 US-Dollar runterfällt. Aber es ist sehr erhellend, wenn man sich den Bitcoin-Preis mal über die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre anschaut. Und dann sehen Sie nämlich einen Aufwärtstrend, der nach wie vor intakt ist. Warum ist das so? Meine Meinung ist hier, dass die Technologie jetzt, also abseits von dieser Inflationsdiskussion, dass die Technologie Blockchain und auch der Bitcoin als dezentrales Rechnernetzwerk sich so langsam in der Welt zunehmend verbreitet, die aber eben Stand heute noch in einem ganz frühen Stadium ist. Und oben drüber gibt es eben jetzt noch die Inflationssorgen, die sich eben noch zusätzlich auswirken.
Das heißt, trotz der Risiken sehen Sie den Bitcoin auch als Anlageform, in die man auch als Anleger jetzt noch einsteigen kann? Oder bleiben Bitcoins für Privatanleger eher ein reines Spekulationsobjekt mit sehr hohen Risiken?
Das ist eine schwierige Frage. Und ganz im Ernst, diese Frage muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Also ich versuche es mal indirekt zu beantworten. Welches Wetter wird es haben am 20. Juli 2021? Ja, die Frage, die kann Stand heute niemand beantworten, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es warm ist und sommerlich, aber vielleicht regnet es auch, ja, vielleicht. Und so würde ich den Bitcoin-Preis auch ehrlich gesagt einschätzen. Ich bin der Meinung, der Bitcoin-Preis hat großes Potenzial zu steigen. Aber wo er wann jetzt sich ganz genau hin entwickelt, zu welchem Zeitpunkt und ob es zwischendurch nochmal riesengroße Rückschläge gibt, -30% an einem Tag oder ähnliches, das kann man natürlich nicht erwarten. Ja. Das heißt, man muss eigentlich aus meiner Sicht die Substanz anschauen, man muss den Fundamentalwert anschauen, nicht die tägliche Volatilität. Und vor allem muss man sich diesen langfristigen Aufwärtstrend anschauen, der seit 2013 intakt ist. Und dann kommt man schon zum Ergebnis, dass es wahrscheinlich ist, dass der Bitcoin weiter steigen könnte. Aber es wäre absolut unseriös, jetzt hier zu garantieren, dass der Bitcoin sich jetzt verdoppelt. Da kann noch so viel passieren. Es gibt auch große Risiken, Hackerangriffe, regulatorische Risiken. Es gibt das Problem mit dem Stromverbrauch und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht so, dass das ein risikoloses Spiel wäre.
Sagt Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance. Herr Sandner, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Seit dem Jahreswechsel hat CO2 in Deutschland seinen Preis. 25 Euro fallen für jede ausgestoßene Tonne des Treibhausgases an. 8 Cent pro Liter Benzin oder Diesel müssen deswegen Autofahrer und Fahrerinnen bereits an der Tankstelle mehr bezahlen. Aber wer bekommt die Rechnung, wenn es um die Heizkosten für die Wohnung geht? Momentan nur die Mieter und nicht die Vermieter. Doch es sieht danach aus, als müsste das nicht so bleiben.
Unfair sei das, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Und unverantwortlich sei es auch, Mieter mit dem CO2-Preis voll zu belasten. Was das Ziel des Ganzen ist, das fasst Umweltministerin Svenja Schulze so zusammen.
Gerade im Verkehrsbereich und beim Beheizen von Gebäuden fehlten ja bislang genügend Preiseinreize für einen Umstieg auf klimafreundliche Alternativen. Und das ändert sich jetzt mit der CO2-Bepreisung. Wer sich künftig klimafreundlich verhält, der wird dafür auch belohnt.
Also, wer nicht mehr zahlen will, der soll sich umweltfreundlich verhalten. Das ist das, was dahinter steckt. Einfacher gesagt als getan, sagt da der Deutsche Mieterbund und dessen Chef Lukas Siebenkotten.
Der Mieter kann durch sein Heizverhalten ein bisschen dazu beitragen. Aber ob er jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger heizt, das hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob der nun umgestiegen wird auf nicht fossile Heizenergieträger. Nur der Vermieter oder der Eigentümer kann darüber entscheiden, mit welcher Art von Heizung das Ganze betrieben wird.
Und das ist es, was Schulze unfair nennt. Denn eigentlich sollte der CO2-Preis auf die Vermieter zielen, damit die eine neue klimafreundliche Heizung einbauen lassen. Belastet werden aber die Mieter, weil die Besitzer der Wohnung die Mehrkosten durch den CO2-Preis 1:1 weitergeben dürfen. Die Idee der Umweltministerin deshalb, das soll so nicht mehr möglich sein.
Deswegen ist diese Lenkungswirkung, die wir haben wollen mit dem CO2-Preis, nur dann wirklich vorhanden, wenn Vermieterinnen und wenn Vermieter die Auswirkungen selbst eben auf dem Konto zu spüren kommen und damit selbst motiviert werden, klimafreundliche Investitionen anzustoßen.
Schulze hat deshalb ein Eckpunktepapier an mehrere Ministerien geschickt. Mehr gibt es allerdings noch nicht. Unterstützung bekommt sie aus ihrer SPD und vom Mieterbund. Der Koalitionspartner Union dagegen ist nicht so begeistert. Ein Kompromiss könnte sein, dass man die Mehrkosten zur Hälfte auf Mieter und Vermieter verteilt. Aber ob das auch so kommt, das ist unklar, denn der rechtspolitische Sprecher der Union, Jan-Marco Lutschak, sieht keine Notwendigkeit dafür.
Das stellt wirklich einen fundamentalen Bruch des Verursacherprinzips dar. Vermieter haben auf das Verbrauchsverhalten von Mietern ja keinerlei Einfluss. Und ich finde das wirklich weder fair noch gerecht. Und deswegen kann man das eigentlich nur zu Beginn eines Wahljahres als Wahlkampf abtun.
Ob es am Ende zu einer Einigung kommt, das ist also offen. Die Umweltministerin macht ihrerseits jedenfalls Druck. Wenn, dann sollte eine Einigung bis Ende Februar da sein, damit noch vor der Bundestagswahl ein entsprechendes Gesetz geschrieben werden kann. Christopher Jenert, Berlin.
Die Deutsche Bahn hat heute ihr Angebot eingeschränkt. Im Fernverkehr stehen nur noch 85% des normalen Sitzplatzangebots zur Verfügung. Damit reagiert der Konzern auf den verlängerten Lockdown. Trotz der Einschränkungen seit Ausbruch der Pandemie halten die Stammkunden der Bahn aber weiter ihre Treue. Weniger als 10% hätten ihre Bahncard gekündigt, sagte ein Bahnsprecher dem SWR. Nach wie vor besäßen rund 5 Millionen Kunden eine Bahncard. Ja, und auch der deutsche Luftraum war im vergangenen Jahr so leer wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr. Rund 1,46 Millionen Starts, Landungen und Überflüge hat die deutsche Flugsicherung nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr kontrolliert.
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Flugverkehrsaufkommen damit mehr als halbiert und ist auf das Niveau von vor der Wiedervereinigung gesunken. Betroffen war vor allem der Passagierverkehr, so die deutsche Flugsicherung. Denn aufgrund der Corona-Pandemie hatte es im vergangenen Jahr etliche Reisebeschränkungen gegeben. Daraufhin hatten viele Airlines ihren Flugplan zusammengestrichen und nur noch wenige Verbindungen angeboten. Darunter hätten nach Angaben der deutschen Flugsicherung alle deutschen Flughäfen gelitten, wobei die beiden großen Drehkreuze Frankfurt und München die größten Verluste hinnehmen mussten. Beim Frachtgeschäft hat es im Vergleich zum Passagierverkehr weniger starke Umsatzeinbußen gegeben. Bis sich die Luftfahrtbranche von der Corona-Pandemie erholt haben werde, wird es nach Ansicht der deutschen Flugsicherung voraussichtlich noch bis zum Jahr 2025 dauern. Tobias Frei, SWR Wirtschaftsredaktion.
Das Tübinger Biotechnologieunternehmen CureVac wird künftig mit dem Chemiekonzern Bayer zusammenarbeiten. Wie CureVac mitteilte, soll Bayer unter anderem bei der Entwicklung, Produktion und Lieferung eines Corona-Impfstoffs unterstützen. Bettina Staatsmann.
Ziel der Zusammenarbeit sei es, den Covid-19-Impfstoff nach einer Zulassung möglichst schnell und breit auf den Markt geben zu können, heißt es in einer Pressemitteilung. Das könne die Impfungen in Deutschland beschleunigen. Demnach soll CureVac von der Organisation und Logistik des Chemiekonzerns Bayer profitieren. Auch eine Produktion des CureVac-Impfstoffes in einem US-amerikanischen Bayer-Werk sei im Gespräch. Bei CureVac läuft derzeit die für die Zulassung relevante Phase 3 der Impfstoffstudie. Mit einer Zulassung wird im Laufe des Jahres gerechnet.
Ja, und die Zusammenarbeit von CureVac und Bayer kommt auch in der Börse gut an. Beide Aktien gewinnen heute deutlich. Bayer steht am Nachmittag etwa 2,5% im Plus und CureVac ist zwar an der amerikanischen Börse gelistet, hat dort seit Handelsbeginn aber auch mehr als 10% zugelegt. Aber ohnehin ist die Stimmung an den Börsen glänzend und die neue Impfstoffhoffnung ist nur ein Grund dafür, warum der DAX die nächste Rekordmarke geknackt hat.
Erst 4 Handelstage gab es in diesem Jahr und der deutsche Leitindex DAX, der hat schon 3 Rekorde aufgestellt. Auch heute wieder. Der Leitindex mit den 30 wichtigsten deutschen Börsenwerten klettert über die Marke von 14.000 Punkten zum ersten Mal in seiner Geschichte. Der Höchststand 14.007 Punkte um kurz nach 5 Uhr nachmittags. Viele Sparer fassen sich an den Kopf. Börsenrekorde trotz Wirtschaftskrise? Doch das lässt sich erklären. Regierungen und Notenbanken stemmen sich mit Billionenbeträgen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und ein Teil dieses Geldes bahnt sich seinen Weg auch an die Börse und treibt die Kurse. Außerdem bekommen viele Investmentprofis in den Fondsgesellschaften kurz nach Neujahr frisches Geld von ihren Arbeitgebern. Das dürfen sie anlegen und auch das schiebt die Kurse an. Der DAX kann am späten Nachmittag die 14.000er-Marke nicht mehr halten, touchiert diese Latte, fällt leicht darunter. Endstand 13.968 Punkte, 0,5% mehr als gestern. Viktor Goitka, ARD Börsenstudio, Frankfurt.